Schön, dass ihr hier alle aufgekreuzt seid. Die Frage lautet, die wir uns heute stellen. Jesus hat dein Leben verändert. Veränderungen abspeichern? Ja, nein oder auf abbrechen? Ich hoffe, jeder von euch würde auf Ja klicken. Ich wünsche es euch. Die Korinther, über die es heute in unserem Text gehen soll, hatten die Botschaft von der Vergebung, die Botschaft vom Kreuz schon gehört. Aber sie haben sie nicht abgespeichert. Stattdessen gab es in der Gemeinde Korinth die wildesten Kreuzungen von Moral, Theologie. Und warum kam das Ganze hinein? Weil ihr Lehrer einen sündhaften Lebensstil hineinbrachten. Es bestand die Gefahr vor Gemeindespaltung. Sünde, weltliches Denken und Diskutiersucht kamen in die Gemeinde. Könnt ihr die Technik weiterklicken? Bei mir funktioniert der Presenter gerade nicht. Jetzt noch dreimal klicken. Hier, jeder Kreis steht für eine Sache, die hineinkam. Danke. Doch nun kreuzt ein Brief auf. Ein Brief in diese Großstadt. Ein Brief von einem jungen Theologen. Er heißt Paulus. Früher war sein Lebensstil Wahrung der reinen jüdischen Lehre. Er übte sein Amt mit höchstem Einsatz, Eifer und mit bester Unterstützung von ganz oben aus. Saulus. Doch dann kam der radikale Umschwung. Die Begegnung mit dem Auferstandenen veränderte ihn total. Seine zentrale Botschaft ist nun der Geprügelte, der ans Kreuz genagelte. Das ist Gottes Sohn, der uns unsere Sünden vergibt. Für die Korinther war das Zeichen vom Kreuz ein Zeichen des Fluchs. Mit dem Kreuz brachte man einen Verbrecher in Verbindung. Es war unschicklich, das Wort vom Kreuz überhaupt nur zu erwähnen. Es war eklig, abstoßend und es wurde nicht akzeptiert. Genauso wie es bei uns undenkbar ist, mit einem Anstecker herumzulaufen, wo ein elektrischer Stuhl drauf abgebildet ist. Genauso undenkbar war es damals, sich mit dem Kreuz in Verbindung zu bringen. Es war ein Zeichen des Schreckens. Deshalb wird Paulus vorgeworfen, Dummheit, Skandal und Ketzerei. Danke. Als Gemeindegründer schreibt Paulus den Korinthern in väterlicher Sorge. Es schmerzt ihn sehr, dass seine Gemeinde so von der wahren Lehre, der Lehre vom Kreuz abgekommen ist. Deshalb ist sein Ziel zum einen, die frohe Botschaft von Jesus zu lehren und zum anderen, Jesus wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Als Bindeglied, dass die Gemeinde wieder zusammenhält. Deshalb ist auch der heutige Tagestext aus 1. Korinther Kapitel 1, Verse 17 bis 25, die Basis auch für den Rest des Briefes. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ihr habt hier an der Leinwand, könnt ihr mitlesen, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Für die Korinther damals, wie auch für uns heute, gilt, Kreuz gewinnt im Spiel des Lebens. Und das soll auch unser heutiges Thema sein. Weil Jesus alle menschliche Weisheit durchkreuzt auch Paulus, wenn er von Jesus, dem Gekreuzigten, erzählt und predigt, die weltliche Weisheit. Für Paulus war das Kreuz der Grund seines Glaubens und nichts stellte dazu eine Alternative dar. Er predigte das Evangelium und nicht mit klugen Worten. Doch war das nicht für alle so, dass die Kreuzesbotschaft das Wichtigste war. Er schreibt an drei Zielgruppen: Christen, Heiden und Juden. Bevor wir uns weiter dem Text annähern, stellt sich noch die Frage, was ist denn das Weisheit? Vielleicht habt ihr auch mal so Gottes Weisheit nötig, wenn ihr zu Hause ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel löst, sei es nun auf dem Klo oder nach der Predigt hier am Essenstisch. Ein Kreuzworträtsel war sozusagen auch das Wort für die Heiden. Die haben das Wort vom Kreuz einfach nicht verstanden. Es war für sie ein Rätsel. Ähnlich wie ihr euch fühlt, wenn ihr nicht weiterkommt bei einem Kreuzworträtsel, so fühlten sich auch die Menschen damals. Besonders für die Griechen war das Wort vom Kreuz ein Rätsel. Wie kann das sein? Ein Gott, der leidet. Wieso leidet er? Er ist doch allmächtig. Für die Griechen passte das nicht in ihr damaliges Denkmuster hinein. Die Weisheit vom Kreuz widerspricht der Weisheit dieser Welt. Was ist eigentlich menschliche Weisheit? Zum Beispiel, der Mensch ist von Grund auf gut. Oder so ein schlechter Mensch bin ich doch gar nicht. Ich weiß, ich mache Fehler, aber ein Sünder bin ich nicht. Nein. Die anderen sind doch auch nicht besser. Und ein Glaube nur an Jesus? Das ist ein bisschen naiv. Da muss ich doch was leisten, soziale Verantwortung, mich in der Gemeinde einbringen, das und das machen, damit ich gerettet werde, damit ich selig werde. So ein einfacher Glaube an Jesus ist nichts für mich, das ist zu einfach. Das sind solche menschlichen Weisheiten, wie sie auch vielleicht auch in die Gemeinde hineinkommen können. Das sind Ideen und Konzepte, auf die der Mensch seine Hoffnung baut, die aber niemals zu Gott führen. Ich will jetzt nicht die menschliche Weisheit an sich niedermachen, sondern ich weiß auch, dass ich, bevor ich zu Gott kam, bevor ich mit Jesus gelebt habe, auch von der menschlichen Weisheit gefangen genommen war. Und deshalb sollten wir diejenigen, die noch in dieser menschlichen Weisheit gefangen sind, nicht niedermachen oder anklagen, sondern nur für sie beten, dass sie Gott kennenlernen. Die Weisheit der Welt mag überzeugend sein, jedoch führt sie nicht zu Gott. Aber auf der anderen Seite ist die Weisheit vom Kreuz. Diese Weisheit zeigt zum einen Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit. Die Weisheit der Welt macht stets den Menschen groß und Gott klein. Aber die Weisheit vom Kreuz, da erkennen wir an, wir sind die Sünder und Gott ist der Allmächtige, der Große. Beide Weisheiten passen nicht zusammen. Die Griechen in Vers 22 sind sozusagen die Heiden. Auch heute sucht der Mensch noch in Wissenschaft. Vorhin hatten wir ein Beispiel gehört vom Atheismus. Man versucht, sich die Welt zu erklären. Aber Gott lässt sich nicht darin finden. Für die Ungläubigen, die Griechen, ist der Tod am Kreuz eine Dummheit. Eine Torheit heißt es hier. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr mit Arbeitskollegen oder in der Schule mit Klassenkameraden zu tun habt oder vielleicht sogar mit Verwandten, die dann sagen, du bist doch total gutgläubig und naiv, obendrein auch noch. Du bist so dumm, wie kannst du nur an Jesus glauben? Wenn jetzt im Biologieunterricht die Evolutionstheorie gelehrt wird und wie da die Entstehung der Welt anscheinend zustande gekommen sein soll und man dann aus Genesis erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat und man dann ein paar Lacher erntet von seinen Klassenkameraden. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt solche Situationen, wo man für seinen Glauben ausgelacht wird. Und wir fragen uns, wenn wir dann mit solchen Menschen zu tun haben, wo liegt denn das Problem? Das Kreuz ist doch nötig um unseres Willen, um unsere Sünden willen. Wir müssen doch erkennen, wir sind es, die büßen sollen. Christen, die das Kreuz ansehen, sehen dort ihre Rettung. Andere sehen dort eine Dummheit. Und darin unterscheiden wir Menschen uns eigentlich im Wesentlichen. Wie wir uns zum Kreuz positionieren. Ist es für dich ein Rätsel? Oder ist es für dich eine Lösung? Da kommt man auch nicht drum herweg, wie positionierst du, wie positionieren sie sich zum Kreuz? Was seht ihr hier? Was seht ihr hier? Es war keine Buchstaben, ja. Erkennt ihr noch mehr? Ein Kreuz? Hier, oder? Ja. Ich brauche die Sudoku- und Kreuzworträtselspieler. Was seht ihr hier? Ihr erkennt doch bestimmt noch mehr. Nochmal? Symmetrie. Hier. Wir haben hier G, S, M, S, G. Nochmal. G, S, M, S, G. Irgendwie ist hier viel symmetrisch, ja. Ihr kennt das alles, ihr kennt alle, was das ist. Das sind Abkürzungen. Ein Beispiel, das ihr alle kennt. LG für liebe Grüße. Bevor es SMS gab, existierten schon solche Abkürzungen. Diese hier ist in einem Tragebalken in einer Empore in der Dorfkirche in Hermutshausen in Hohenlohe gefunden worden. Da wurde es hineingeschnitzt. Könnt ihr euch denken, für was? Oh. Hier, so. Für was GSMSG steht? Gott, ja, habe ich da schon geflüstert gehört. Gott ist gut. Gott, S, für was steht das S? Gott sei, das M, mir, Gott sei mir, Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Wir befinden uns jetzt hier wir feiern 500-jähriges Jubiläum von Luther. Und wir feiern das gerne. Aber Luther stand für den Ausruf, Gott sei mir Sünder gnädig. Wer würde das aber heute noch gerne sagen? Ich denke, die wenigsten. Warum? Weil wir davon nicht überzeugt sind. Keiner ist ein Heiliger, aber ein Sünder sind wir doch auch nicht. Zum Beispiel, wir neigen dazu, das Wort Sünde gar nicht mehr zu erwähnen. Wir sagen, ein Mensch hat Fehler, ein Mensch ist hilfsbedürftig. Aber ein Sünder, das sagen wir doch lieber nicht. Wir sagen lieber, er ist bedürftig. Aber wenn Sünde zu einem Tabu, zu einem No-Go wird, dann ist der Tod von Jesus Christus unnötig. Wo keine Sünder sind, braucht man auch keinen, der für unsere Sünden büßt. Der uns für unsere Sünden bezahlt. Paulus verwendet in Vers 23 ein Beispiel, einmal von den Juden und von den Griechen. Die Griechen, die wollen Weisheit. Die Juden, die fordern Zeichen. Beide Gruppen haben eine Abneigung gegenüber dem Kreuz. Deshalb stellen sie Bedingungen, wie Gott zu sein hat. Beide Gruppen sagen, Gott hat so und so zu funktionieren. Das ist heute nichts anderes. Wenn wir heute von Jesus erzählen, dann hört man so Aussagen, ja, Gott gibt es schon, aber dass Jesus der einzig wahre Weg ist, das kann man doch nicht sagen. Wir müssen doch tolerant sein. Es gibt doch so viele Wege und Religionen, um zu Gott zu kommen. Die Griechen haben von Gott Weisheit verlangt. Doch ein Mann am Kreuz haben sie nicht gewollt. Sie wollen womöglich eine intellektuelle Lösung haben. Die Juden haben Zeichen gefordert. Sie haben vielleicht Jesus als einen Zauberer angesehen. Vor allem wollten sie, dass Jesus sie von den Römern befreite. Das Zeichen, welches Jesus den Juden aber gab, mit seinem Tod, war für sie ein Ärgernis. Sie haben sich darin gestört, ja. Und sie nahmen diese Botschaft vom Kreuz unter Beschuss. Deshalb ist auch der nächste Punkt Kreuzfeuer. Aber wie komme ich darauf, dass es ein Kreuzfeuer ist? Selbst die Juden, die gottgehorsame Elite, fühlte sich vom Kreuz von der Kreuzesbotschaft provoziert. Sie ärgerten sich darüber und stellten das Kreuz unter Beschuss. Und Paulus steht dazwischen, wenn er jetzt hier diese Botschaft in diese Gemeinde hineinbringt. Er begibt sich in dieses Kreuzfeuer. Denn für die Juden war es unverständlich, dass der Gekreuzigte Segen bringen soll. Das Kreuz stand doch für ihn Fluch. Damals war die einheitliche Meinung, dass jeder, der am Kreuz hängt, ein Sünder, ein Verbrecher ist. Über ihn wurde gesprochen, ein ohnmächtiger am Kreuz hängende Messias. Boah, ein Skandal. Er ist ein Gotteslästerer. So wurde damals über Jesus gesprochen und gedacht. Über denjenigen, der die Welt mit Gott versöhnen wollte. Die Juden erkannten Jesus nicht als Mittler. Sie versuchten es mit Selbstgerechtigkeit, mit Opfern, mit viel Beten, mit viel Fasten. Sie versuchten selber, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Durch die Erfüllung von Gesetzen. Ist es nicht auch so bei uns? Wie oft geraten wir in Leistungsdenken? Das ist noch zu tun und das. Was tue ich nicht alles, damit ich fromm erscheine? Soziales Engagement in der Gemeinde. Vielleicht Straßeneinsatz. Hey, das und das muss noch gemacht werden. Häufiges Beten, Gottesdienste gestalten. Für meinen Teil, ich habe von einem Missionar gehört, ich war begeistert von seinem Bericht. Er ist immer um 12 Uhr nachts aufgestanden, um zu beten, eine Stunde lang. Dann ist er um 1 wieder ins Bett gegangen und um 4 ist er wieder aufgestanden, um zu beten. Ich dachte mir, hey, das will ich auch machen, das klingt gut. Ich habe es probiert. Ich bin eingeschlafen. Ich habe es probiert aus eigener Kraft. Mein Ziel war nicht, hey, ich will mit Gott reden, sondern, hey, ich finde cool, was der da macht. Hey, ich kann dann anderen erzählen, boah, ich bete nachts, ich bete morgens, ich bete abends. Ich habe versucht, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Und ich habe meine Grenzen nicht akzeptiert. Hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich brauche Schlaf. Ich fühle mich hier vom Kreuz ertappt. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch damit? Wir müssen unsere Begrenztheit akzeptieren und annehmen. Das heißt, nicht uns auf eigenem Bemühen verlassen, sondern unser Ruf muss stattdessen lauten. M-E-M-E-M. Gemeinsam, was könnte das sein? Für was steht das erste M? Mein. Ein bisschen lauter, ich höre euch noch nicht. Mein Erlöser geht in die richtige Richtung. Es ist mein Einziger. Mein Einziger. Mein einziger Mittler. Und jetzt kommt das Erlöse. Mein einziger Mittler, erlöse mich. Jesus durchkreuzt als einziger die Weisheit der Welt und die Weisheit dieses Zeitalters. Für die Christen war das kein Skandal, das Wort vom Kreuz, hey, dass Jesus für sie gestorben ist, sondern sie sahen in dem Gekreuzigten einen König. Was steckt dahinter? Paulus kommt mit einer Begeisterung jetzt für das Kreuz hinein in diese Situation. Und denn die Kreuzigung von Jesus war Gottes Plan und kein Betriebsunfall, sondern es war der Zielpunkt von Anfang an, von der Schöpfung bis jetzt. Schon im Alten Testament hat er es geplant gehabt. Wer sich am Kreuz als Sünder erkennt und Jesus als Mittler annimmt, darf ermutigt sein mit Gottes Kraft. Die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir werden gerettet, wir werden selig. Und so dürfen wir verkünden. S-S-I-S-S. Jetzt aber mal, was könnte das sein? Ein bisschen mehr. Ich gebe euch einen Tipp. So. So stirbt. So stirbt ein Sünder. So stirbt ein Sünder selig. 100 Punkte für den Kandidaten. Und das will ich auch, dass Sie das behalten. Wir können Gewissheit haben, dass wenn wir sterben, wir zu Gott, zu unserem eigentlichen Vater, nach Hause kommen dürfen. Wir werden selig. Das heißt, ihr kennt vielleicht den Begriff glückselig. Das heißt, wir werden überglücklich dann sein. Wir Sünder sind gerettet. Das war Gottes Ziel und er will auch dich dafür gebrauchen, dass andere ihn finden. Bei Jesus House haben wir die Möglichkeit, das Wort vom Kreuz weiterzugeben. Jesus House ist für die Älteren von euch eine Veranstaltung wie Pro Christ, nur für die Jugend. Wir können beim für den nächsten Akzente-Gottesdienst oder für die Ostergottesdienste jetzt schon einladen. Genau dort geht es ja um die Botschaft vom Kreuz. Oder auch im Alltag können wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Gott ist krank vor Sehnsucht nach seinen Kindern, die ohne ihn leben. Viele wissen nicht mal, was ihnen fehlt. Wahrlich, Gott ist in den Schwachen mächtig. Er war in Jesus, der schwach am Kreuz hing, mächtig. Ist Gottes Kraft auch in dir mächtig? Oder bist doch eher noch du in dir mächtig? Oder vertraust du auf deine eigenen Fähigkeiten, mehr? Was ist deine Kraftquelle? Ich möchte euch ein Zeugnis berichten. Ich entnehme diesen Buch. Das sind Berichte von den Gideons. Das ist eine Gemeinschaft, die sich, die verteilen zum Beispiel Bibeln. Die haben sich zum Ziel gesetzt, Bibeln und das Wort Gottes unter den Menschen zu verbreiten. Und die berichten in diesem Buch von einem Menschen, das war ein bekennender Atheist. Der ist Moped gefahren auf einer Landstraße und sein Moped ist kaputt gegangen. Und dann saß er ölverschmiert an der Straße und dann kommt einer vorbei, total begeistert und erzählt ihm vom Jesus. Er versteht gar nichts, gar kein Wort. Und er als bekennender Atheist sagt natürlich seinen Atheisten bla 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 und der Christ sagt sein Christen, bla bla bla. Und am Ende war der Christ total frustriert. Es hat nichts funktioniert. Deshalb gibt er ihm noch eine Bibel mit. Und der Atheist denkt sich dann, ja, da muss ich doch mal lesen, damit ich besser mit dem Christen reden kann. Und er fängt an zu lesen im Matthäusevangelium. Und er war total frustriert am Anfang. Da kommt ein Geschlechtsregister. aber es lässt ihn nicht locker. Die Bibel klebt an ihm. Es kommen Fragen auf, die brauchen Antworten. Und so beschäftigt sie ihn immer weiter. Er besucht einen Jugendkreis, um Antworten zu finden. Und so mit der Zeit kommt er immer näher an zu Gott. Er macht ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr in Zivildienst. In einem Krankenhaus, wo viele alte Menschen sterben. Und so ist er mit dem Tod konfrontiert. Der ist ihm vor Augen, jeden Tag. Und da merkt er, jetzt ist es dran, sich zu entscheiden. Auf der letzten Seite in seiner Bibel gibt es so die Möglichkeit zu unterschreiben, hey, ich bin ein Kind Gottes. Und er unterschreibt. Gottes Wort hat sein Leben verändert. Gottes Wort hat ihn bereichert. Ich möchte, dass ihr noch eines behaltet. Egal, was passiert, jetzt in der nächsten Woche. Es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es ist nicht alles immer leicht. Aber wir können total motiviert sein, dass Gott auch im Alltag bei uns dabei ist. Denn Kreuz gewinnt im Spiel des Lebens. Das Kreuz ist stärker. Amen.